Deutschlandfunk, der Tag.
Es ist eine grundsätzliche Frage, die sozusagen den Kern der Demokratie berührt. Was darf man über einen Politiker, eine Politikerin sagen? Wie sehr darf man sie oder ihn auch beleidigen? Und was müssen Menschen eigentlich aushalten können, die in einem politischen Amt arbeiten? Der Paragraph 188 im Strafgesetzbuch, der regelt das. Seit einigen Jahren sogar sehr streng. Aber weil es deswegen immer häufiger zu Strafverfahren kommt, weil Politiker auf Demonstrationen oder im Internet beschimpft werden, dreht sich die Debatte plötzlich. Und viele Menschen fragen sich, schränkt dieses Gesetz die Redefreiheit ein? Ist scharfe, auch beleidigende Kritik in Deutschland auf einmal nicht mehr möglich? Die Debatte um Schimpfwörter in der Politik ist gleich unser erstes Thema. Außerdem sprechen wir heute über seltene Erden. Viele deutsche Unternehmen sind abhängig davon und diese Rohstoffe kommen zum größten Teil aus China. Das funktioniert zwar noch, aber wenn nichts passiert, dann könnte Deutschland in einigen Monaten schon ein Riesenproblem haben, sagt mein Gesprächspartner Jakob Hensing. Er arbeitet für einen Think Tank in Berlin und ist Experte auf dem Gebiet. Das Interview mit ihm heute hier bei uns im zweiten Teil. Das ist der Tag am 12. Juni. Wir haben diese Episode einen Tag vorher aufgezeichnet, also am 11. Juni 2026. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Es geht um Wörter wie Dummkopf, Vollidiot oder auch Lügenfritz, auch Bezeichnungen wie Pinocchio. Wer so etwas gegenüber einem Politiker, einer Politikerin sagt oder wer Schilder und Fotos mit solchen Begriffen auf Demonstrationen nach oben hält, der kann Post von der Justiz bekommen. Beleidigung von Politikern, das kann ein Strafverfahren nach sich ziehen. Und seit einigen Jahren nehmen einige im politischen Betrieb das sehr ernst und erstatten Anzeige. Vor allem werden aber Staatsanwaltschaften von sich aus aktiv. Grundlage dafür ist der Paragraph 188 im Strafgesetzbuch. Ich habe darüber mit Gudula Geuter gesprochen, unserer Rechtsexpertin. Und ich habe sie erst mal gebeten, uns kurz zu erklären, was in diesem Paragraphen eigentlich drinsteht.
Leider mittelkurz. Es geht um Taten, die unter bestimmten Umständen strenger bestraft werden, wenn Personen betroffen sind, die im politischen Leben des Volkes stehen, heißt es im Gesetzestext. Wer genau darunter fällt, ist nicht völlig unumstritten, aber klar ist, es sind schon mal Politiker. Und an Tathandlungen geht es um Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung. Was Beleidigung ist, ist theoretisch klar, auch wenn das im Einzelfall dann wirklich tricky wird. Verleumdung heißt also Verbreitung von falschen Tatsachen, wenn die Person, die spricht, das weiß. Üble Nachrede, wenn er oder sie sich nicht darum schert, ob es stimmt oder nicht, so ganz grob gesagt. Alles drei ist, und das ist erstmal wichtig, sowieso strafbar. Was 188 Strafgesetzbuch macht, ist dann zweierlei. Nämlich erstens, die Tat wird strenger bestraft, wenn sie gerade mit der Stellung des Politikers, der Politikerin zu tun hat und geeignet ist, im Gesetz heißt es, das öffentliche Wirken der Person erheblich zu erschweren. Auch da ist im Einzelnen umstritten, was das heißt. Gerichte sind damit in der Vergangenheit unterschiedlich umgegangen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil das ursprünglich als hohe Hürde gedacht war, was es jetzt in der Rechtsprechung nicht mehr unbedingt ist. Also Punkt 1, unter Umständen strengere Strafen. Punkt 2, auch wichtig, es braucht keinen Strafantrag der Betroffenen. Die können zwar der Strafverfolgung widersprechen, aber Polizei und Staatsanwaltschaft können auch von sich aus tätig werden.
Und warum gibt es diesen Paragraphen? Warum gibt es dieses Gesetz?
Es soll weniger die Politiker als den öffentlichen Diskurs schützen. Ursprünglich vor allem vor Manipulation. Und zwar ursprünglich, damals noch an anderer Stelle im Strafgesetzbuch, ging es deshalb auch nur um die falschen Tatsachen, nicht um die Beleidigung. Und dann kam eine Strafverschärfung 2021 unter dem Eindruck einer allgemeinen Verrohung des Diskurses von Algorithmen, die mit dazu beitragen, dass nicht nur oder unbedingt mehr kritisiert wird, sondern dass die Tonlage weiter unter die Gürtellinie ging. Und dann in einem zweiten Schritt kam auch die Überlegung dazu, dass Kommunalpolitiker besser geschützt werden müssen. 2019 war Walter Lübcke ermordet worden, der Kasseler Regierungspräsident. Dem war eine insgesamt aufgeheizte Stimmung vorangegangen. Und jenseits dessen ist es ja bis heute so, dass immer mehr Kommunalpolitiker sich überlegen, ob sie sich den Job mit den Anfeindungen, mit denen er zum Teil verbunden ist, noch antun wollen.
Gudula, und jetzt ist immer wieder im Zusammenhang mit diesem Paragraphen zu hören und zu lesen, dass man wegen dieses Gesetzes jetzt einen Politiker, eine Politikerin nicht mehr einen Dummkopf, einen Lügner, einen Lügenfritz, einen Pinocchio oder irgendwas anderes nennen darf. Was ist da dran?
Ganz theoretisch ist nichts dran, weil ich ja eben schon gesagt habe, es geht um Taten, die ohnehin strafbar sind. Es gibt aber schon die Fälle, in denen man sich fragen kann, ob sich in der tatsächlichen Anwendung nicht etwas verschoben hat. Wir haben den Strafbefehl, du hast es eben genannt, wegen Lügenfritz für Friedrich Merz. Das ist übrigens etwas anderes als nur Lügner. Das ist, denke ich, noch mal mehr etwas, was sozusagen als wesentliche Charakterisierung der Person gemacht wird. Trotzdem, das ist sehr weitgehend in der strafrechtlichen Anwendung. Es gibt einige Fachleute, die sagen, so etwas würde in höheren Instanzen nicht halten, würde aufgehoben. Aber der Eindruck ist erstmal da, genauso wie beim Schwachkopf für Robert Habeck. Das ist ein Verfahren, das eingestellt wurde in dem Punkt. Aber es gab eben, wenn auch in Verbindung mit anderen möglichen Straftaten, in am Anfang nicht ganz klarer Zuordnung, eine Hausdurchsuchung. Und die hat als solche ja schon einen Effekt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine ja wirklich verrohte Diskussion. Wir haben Strafverfolgungsbehörden, die das ernst nehmen, völlig zu Recht. Und wir haben aber auf der anderen Seite Entscheidungen, bei denen man die Verhältnismäßigkeit mindestens hinterfragen kann. Denn man muss bedenken, zu der Abwägung, die da nötig ist, gehört ja auch, dass Machtkritik in der Demokratie eminent wichtig ist, gewollt ist. Das heißt nicht, dass Beleidigungen in Ordnung sind, schon gar keine Schmähkritik. Aber es heißt erstmal nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts schon, dass Politiker im Zweifel mehr hinnehmen müssen als Otto-Normalverbraucher.
Und was wir hier auch erwähnen müssen, du hast so einige Namen schon genannt. Einige Politiker haben ja besonders viele Strafverfolgungen ausgelöst. Du hast Robert Habeck schon genannt. Friedrich Merz auch. Woran liegt das? Sind das immer die Politiker selbst, die das in die Wege leiten, oder machen die Behörden das von sich aus?
Also Friedrich Merz zum Beispiel hat besonders hervorheben lassen in der Regierungspressekonferenz, dass er nicht dahinter steht, dass er keinen Strafantrag stellt. Von Robert Habeck ist bekannt, dass er Strafanträge gestellt hat. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Es gibt zum einen immer wieder Politiker, die einfach besonders angegriffen werden. Das ist nach meinem Eindruck inzwischen nicht mehr so bei den Leuten, die ich jetzt meine. Aber vor allem in der Anfangszeit der Ampel waren zum Beispiel eben Robert Habeck und auch Annalena Baerbock als grünen Politiker in bestimmten Kreisen regelrechte Hassobjekte, die dann auch besonders oft Gegenstand von echter Schmähkritik waren. Dann haben wir eben schon gesagt, Politiker gehen unterschiedlich damit um. Ein Antrag ist ja eigentlich bei diesem Paragraphen 188 nicht nötig, er ist aber möglich und manche beauftragen regelrecht Agenturen, die dann das Netz scannen. Und es hängt auch von Polizei und Staatsanwaltschaft ab. Dieser Paragraph 188 hat eine höhere Hürde als die normale Beleidigung. Deshalb gibt es Strafverfolgungseinheiten, die Politikern regelmäßig Listen vorlegen mit der Aufforderung, Strafantrag zu stellen. Insgesamt muss man sagen, 2023 waren wir noch bei 2600 Verfahren wegen Politikerbeleidigung, 2025 bei 4800. Wie gerechtfertigt das ist und wie man das bewertet, hängt natürlich jeweils von der Art der Beleidigung ab.
Und dann hört man immer wieder von diesem Vorwurf, dass Politiker durch dieses Gesetz natürlich besonders privilegiert werden. Und du hast es geschildert, sie bekommen ja tatsächlich großen Schutz, beziehungsweise werden auch direkt kontaktiert von Behörden. Ihnen werden dann solche Listen vorgelegt. Das Ganze hat so ein bisschen so einen Geschmack von etwas Elitärem. Kommt dieser Vorwurf zurecht? Wie siehst du das?
Technisch nicht unbedingt, denn geschützt werden soll ja in erster Linie nicht die Person, sondern das politische Klima und der Diskurs. Aber natürlich kann dieser Eindruck entstehen und das hängt eben von der Umsetzung ab. Wie gesagt, an sich ist Machtkritik gewollt und an sich ist es insofern fatal, wenn der Eindruck entsteht, dass das nicht mehr möglich ist.
Und wenn wir jetzt diesen Eindruck haben, diese große Diskussion, auch diese Kritik an diesem Gesetz, lässt sich dann sagen, die deutsche Politik hat sich da selbst ein Bein gestellt, der Schaden ist viel größer als der Nutzen?
Ich muss erst mal einschränkend sagen, meine Formulierung, dass das nicht mehr möglich ist, war natürlich falsch. Machtkritik ist natürlich, das ist überhaupt keine Frage, möglich. Und die Frage ist, wie sehr man dabei auf die Wortwahl achten muss. Es ist wichtig in der ganzen Diskussion, dass es sehr selten tatsächlich zu Verurteilungen in diesen problematischen Fällen, in den Grenzfällen gekommen ist. Vielfach geht es um die Strafverfahren. Insofern ist das eine Frage, eben auch wieder, wie das Gesetz angewendet wird. Aber natürlich entsteht auch durch ein Strafverfahren eine Belastung der betroffenen Leute und es entsteht eben dieser Eindruck. Und mindestens Sachsens Justizministerin Konstanze Geiert, CDU, glaubt deshalb, dass eben eine Sorge geschürt würde, dass eine polemische Auseinandersetzung im politischen Diskurs nicht mehr ohne weiteres möglich sei. Deswegen hat sie jetzt in der Justizministerkonferenz den Antrag gestellt, diesen ganzen Paragraphen zu streichen. Insgesamt halte ich die Entwicklung in diesen wenigen einzelnen Fällen schon für problematisch.
Mhm. Und gilt das für Bundes- und Kommunalpolitiker zugleich? Ich frage das, weil natürlich viele Leute sagen, wir haben das auch diese Woche wieder in verschiedenen Nachrichten gehört, der Druck auf Kommunalpolitiker oder die Bedrohungslage für Kommunalpolitiker, die bleibt natürlich nach wie vor sehr hoch. Müsste man dann sagen, ja, also Kommunalpolitiker brauchen so ein Gesetz möglicherweise mehr als, ich sage jetzt mal, einen Minister im Bundestag?
Ich will da ganz ehrlich antworten, ich habe keine Antwort darauf. Wenn, dann glaube ich, ist es bei Kommunalpolitikern gerechtfertigter als anderen Ebenen der Politik. Wie viel das bringt, das weiß ich aber nicht. Ob das tatsächlich etwas ist, was den Diskurs dann schützt in diesen Fällen, ohne dass es gleichzeitig überzogen angewendet würde. Also das sind Gratwanderungen, die hier nötig sind, von denen ich nicht weiß, ob das Strafrecht wirklich das ist, was hier funktioniert. Das Wichtigste wäre, denke ich, dass die Rechtsprechung ein bisschen einheitlicher wird. Und ich glaube, es ist klar geworden, in welche Richtung ich finde, dass sie gehen sollte. Es ist denkbar, dass man da tatsächlich zwischen Bundes- und Kommunalpolitikern unterscheidet. Aber ganz einfach ist auch das nicht.
Du hast jetzt schon angesprochen, die Justizministerkonferenz, die läuft gerade, während wir sprechen an diesem Donnerstagnachmittag. Erwartest du da etwas in Bezug auf Paragraph 188, dass es da einen Vorschlag für eine Änderung, eine Abschaffung gibt?
Du sagst es richtig, ein Vorschlag für eine Änderung. Für das Strafrecht zuständig ist der Bundesgesetzgeber. Insofern könnte das auch nur ein Vorschlag sein. Es hat sich offen gezeigt, der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt für Überlegungen. Das heißt noch lange nicht, dass er das wirklich ändern will. Bei Justizministerin Hubig klingt es bisher eher nicht so. Zu diesem sächsischen Antrag muss man dazu noch sagen, der unterscheidet nicht zwischen Verleumdung, übler Nachrede und Beleidigung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Justizminister allgemein für eine Streichung dieses gesamten Paragraphen aussprechen, halte ich für gering.
Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio über die Debatte rund um den Paragraphen 188 im Strafgesetzbuch. Stichwort Politikerbeleidigung. Gudula, danke, dass du uns das so gut erklärt hast. Danke dir.
Danke dir.
Der Begriff seltene Erden, der fällt immer früher oder später, wenn es um neue Technologien, Transformation und innovative Produkte geht. Diese Rohstoffe und Metalle, die spielen in unzähligen Produkten inzwischen eine zentrale Rolle. Und eigentlich muss man sagen, ohne Zugang zu seltenen Erden kommt ein Industriestandort wie Deutschland schnell an seine Grenzen. Zurzeit ist das für deutsche Unternehmen noch kein so großes Problem, aber weil der zentrale Lieferant von seltenen Erden ausgerechnet die Volksrepublik China ist, könnten wir auf schwierige Zeiten zusteuern. Jakob Hensing hat sich intensiv mit diesem Thema und mit diesem sich anbahnenden Konflikt zwischen Europa und China beschäftigt und außerdem mit unterschiedlichen Szenarien. Er ist Head of Political Economy, leitet also den Bereich politische Ökonomie bei der Berliner Denkfabrik Global Public Policy Institute. Hallo, Herr Hensing.
Guten Tag, Herr Amroster.
Herr Hensing, wenn wir über seltene Erden sprechen, können Sie uns da vielleicht erstmal ein Beispiel für so ein Material geben und wofür es gebraucht wird?
Ja, sehr gern. Also unter dem Begriff seltene Erden werden 17 verschiedene chemische Elemente zusammengefasst. Davon die 7 sogenannten leichten seltenen Erden, die 10 sogenannten schweren. Das sind Namen, die jetzt nicht in der Allgemeinheit geläufig sind in vielen Fällen. Samarium wäre ein Beispiel oder Yttrium. Und ein wesentlicher Anwendungsbereich sind Magnete, wo diese seltenen Erden als eine entscheidende Zutat gebraucht werden und insofern halt sowohl zum Beispiel für Elektromotoren, aber auch für Windräder. Und es gibt noch eine Reihe von anderen Anwendungsbereichen. Yttrium zum Beispiel wird auch für Leuchtstoffe eingesetzt, für Hochleistungskeramik, die sehr hohe Temperaturen aushalten muss. Also es sind einfach Materialien mit sehr spezifischen Eigenschaften, die insofern notwendig sind, um Inputs herzustellen, die für viele industrielle Anwendungen gebraucht werden.
Und jetzt kommen sehr viele von diesen Rohstoffen aus China. Warum ist das ein Problem?
Genau, also vielleicht um das kurz zu präzisieren. In der Tat ist diese Abhängigkeit von China, muss man auf zwei Ebenen sehen. Bei den seltenen Erden, der Name ist insofern ein bisschen irreführend, weil diese Materialien auf der Welt durchaus in verschiedenen Gegenden verfügbar sind. Aber zumindest im Bereich der schweren seltenen Erden ist es tatsächlich so, dass schon der Abbau überwiegend in China passiert und überhaupt der gesamte globale Abbau momentan stark in China, Myanmar und Laos konzentriert ist. Bei den leichten seltenen Erden und bei vielen anderen kritischen Rohstoffen, wo wir ähnliche Herausforderungen haben, auch ist das Problem weniger, dass sozusagen der Abbau schon in China konzentriert ist, sondern dass China es geschafft hat, über die letzten Jahrzehnte eine absolut dominierende Position aufzubauen im Bereich der Raffinierung und der Weiterverarbeitung dieser Materialien. Das heißt also, selbst wenn das Material erst in beispielsweise Afrika oder in Südamerika abgebaut wird, wird es erst nach China gebracht, dort weiterverarbeitet und dann eben in andere Teile der Welt, inklusive Deutschland und Europa, wiedergebracht, sodass dann eben eine konzentrierte Abhängigkeit auf dieser Stufe der weiterverarbeiteten Materialien besteht, die teilweise wirklich im Bereich 90, bei einigen Materialien sogar 100% ist, also eine vollständige Abhängigkeit von chinesischen Zulieferern.
Und wie sehr ist zu erkennen, dass China diese Abhängigkeit schon ausnutzt?
Das ist definitiv zu erkennen und da ist es auch wichtig, dass wir in Europa keinem falschen Narrativ aufsitzen. Natürlich ist es so, dass China diese Abhängigkeit sehr stark schon in Stellung gebracht hat gegenüber den Vereinigten Staaten, gegenüber der Trump-Administration, um Zugeständnisse zu erreichen in den Zollstreitigkeiten zwischen den beiden Ländern, auch hinsichtlich der Exportkontrollen der US-Administration für Hochtechnologien, also insbesondere Halbleiter für KI-Anwendungen. Gleichzeitig merken wir aber auch schon, selbst wenn das sozusagen nicht offen artikuliert wird, dass diese Abhängigkeit auch in Europas Beziehungen mit China schon eine deutliche Rolle spielt. Wir haben ja aus europäischer Sicht ein großes Problem momentan damit, dass unsere Kernindustrien massiv unter Druck stehen, durch auch in vielen Fällen unfairen Wettbewerb aus China. Und dass in unserer eigenen Diskussion sehr, sehr klar ist und das Bewusstsein dafür herrscht, beispielsweise von Katharina Reiche vor ihrem Besuch in Peking auch so artikuliert, dass wir eben Angst davor haben, dass diese Abhängigkeit gegenüber eingesetzt wird und dass wir uns deshalb nicht trauen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und China schärft oder baut seinen Instrumentenkasten immer weiter aus. Jetzt nächste Woche wird ein neues Gesetz in Kraft treten, das die im Moment noch durchaus weitreichenden, aber sehr fragmentierten Exportkontrollen sozusagen weiter systematisiert und dem chinesischen Staat ganz systematische, weitreichende Kontrollen über diesen Sektor einräumt. China hatte letztes Jahr auch schon nochmal eine deutliche Verschärfung der Exportkontrollen zum Teil umgesetzt, zum Teil dann gegen Ende des Jahres signalisiert, zurückgenommen oder verzögert als Teil eines Deals mit der Trump-Administration. Aber dieses Thema wird jetzt akut im Oktober, November dieses Jahres wiederkommen und insofern ist das eine ganz akute Situation, mit der wir da schon konfrontiert sind.
Warum kommt das jetzt Ende des Jahres wieder?
Das ist einfach so der Deal gewesen, den die Regierungen von China und den USA letztes Jahr getroffen haben, dass diese Kontrollen also für ein Jahr ausgesetzt werden.
Wobei und davon, entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche, ja. Und davon profitiert auch Europa.
Davon profitiert Europa jetzt insofern, dass halt dieses Szenario nicht eingetreten ist, dass sozusagen harte Versorgungsengpässe bereits in dem Umfang da wären, wie sie unter diesen Kontrollen passiert wären. Nichtsdestotrotz dürfen wir die aktuelle Situation sozusagen auch nicht verharmlosen. Es ist jetzt schon so, dass wir bei einigen Materialien durchaus auch akute Engpässe haben. Und vor allen Dingen ist es so, dass es weiterhin ja Lizenzierungsanforderungen gibt von chinesischer Seite, die beispielsweise deutsche und europäische Firmen dazu veranlassen, viele auch andernfalls geheime Informationen über ihre Produktionsnetzwerke, über ihre Prozesse offenzulegen, um dann von chinesischer Seite die Zustimmung zu bekommen für die Bereitstellung von Materialien. Das heißt, auch das ist ein Thema, das jetzt sozusagen nicht nur eine theoretische Frage für die Zukunft ist, sondern das bereits jetzt akut auch die deutsche und europäische Wirtschaft betrifft.
Das heißt, man kann schon jetzt sagen, China erpresst sozusagen auch deutsche Unternehmen, auch die deutsche Regierung, auch europäische Regierung.
Ja, das kann man so sagen. Und wie gesagt, das äußert sich sozusagen nicht in allen Fällen durch eine offene Artikulation dieser Erpressung. Vielmehr versucht die chinesische Seite natürlich auch zu einem gewissen Grad gegenüber den Europäern zu sagen, wir sind doch verlässliche Zulieferer, bisher gab es nie Probleme damit und ihr könnt uns auch in Zukunft darauf verlassen. Aber es ist im Moment auch so eine Form von Selbstabschreckung, dass wir eben wissen, diese Abhängigkeit existiert de facto. China hat gezeigt, dass es bereit ist, sie einzusetzen. Und bereits das schränkt eben unseren politischen Handlungsspielraum in einer Art und Weise ein, der sehr schädlich ist.
Jetzt haben Sie schon gesagt, die seltenen Erden werden nicht nur in China selbst gewonnen und abgebaut, sondern da gibt es sozusagen ja Stellen rund um den Globus, wo das passiert. Wie groß sind denn die Anstrengungen da, sozusagen neue Lieferanten zu finden, abseits von China?
Ja, also grundsätzlich und auch hier wieder, man muss das tatsächlich differenziert diskutieren für verschiedene Materialien. Im Bereich der schweren, seltenen Erden gibt es durchaus Herausforderungen, auch bei der Identifizierung von Lagerstätten, die eben in einer plausiblen ökonomischen Art und Weise abbaubar wären. Aber es gibt Möglichkeiten, beispielsweise in Brasilien, auf dem afrikanischen Kontinent, in Südamerika gibt es verschiedene Länder, in denen das möglich wäre. Auch in Europa selbst gibt es durchaus relevante Deposits von verschiedenen seltenen Erden. Und natürlich gab es in den letzten Jahren Bemühungen, diese Diversifizierung voranzutreiben. Das passiert sehr stark auf europäischer Ebene. Seit 2024 haben wir den sogenannten Critical Raw Materials Act, der durchaus ambitionierte Ziele setzt, was sowohl Abbau in Europa, Raffinierung und Weiterverarbeitung in Europa, Diversifizierung von Bezugsquellen anbetrifft. Also Ziel ist das beispielsweise bis 2030 für alle Materialien maximal 65% auf jeder relevanten Verarbeitungsstufe aus einem Staat, sprich China, bezogen werden dürfen. Allerdings bleiben wir eben im Moment noch oft auf der Ebene der Zieldefinition und wir trauen uns bisher nicht, die Maßnahmen zu ergreifen, die wirklich notwendig sind, um diese Diversifizierung zu erreichen. Wir versuchen das durch so Dinge wie beispielsweise den Deutschen Rohstofffonds, der mit einem Volumen von 1 Milliarde versucht, Projekte zu fördern. Abgesehen von Themen wie vielleicht einer zu großen Behäbigkeit in der Umsetzung und einer zu langsamen Entscheidung über Projekte, die wirklich förderwürdig sind, ist aber das strukturelle Problem einfach, dass es halt auch für private Investoren und für Firmen, die diese Diversifizierung vorantreiben können, einfach so lange keinen klaren Business Case für diese Investitionen gibt, wie nicht sichergestellt ist, dass es eben auch langfristigen, stabilen Bedarf zu Preisen, die auch außerhalb Chinas tragfähig sind, gibt. Das könnte man auf verschiedene Art und Weisen erreichen, aber klar ist, diese Maßnahmen werden Geld kosten. Das betrifft Projekte auf der ganzen Welt. Und bisher haben wir eben gerade auch aus deutscher Perspektive davor zurückgeschreckt, eben diese notwendigen Investitionen zu tätigen.
Und woher, Herr Hensing, wenn ich Sie da mal fragen darf, woher kommt dann diese Lethargie?
Also ich weiß nicht, ob ich sozusagen als eine Lethargie bezeichnen würde, insofern, weil ja, also wir haben einfach ein massives Auseinanderklaffen zwischen der Rhetorik und den ambitionierten Zielen, die wir uns setzen und dann dem Willen, die wirklich notwendigen Maßnahmen umzusetzen. Ich glaube, man muss zur Kenntnis nehmen, dass es natürlich in einem Kontext, wo unsere Wirtschaft generell unter Druck ist, wo jetzt auch die öffentlichen Kassen nicht sozusagen über unbegrenzte Mittel verfügen, dass man natürlich zögert, Schritte zu ergreifen, die Geld kosten und dass man vor allen Dingen sich weiterhin dieser Hoffnung hingibt, dass ja eigentlich auch die Unternehmen in den Industrien, wo diese Materialien letztendlich zur Anwendung kommen, ja eigentlich ein Eigeninteresse daran haben müssen, auch dieses Risiko zu vermeiden. Das Problem ist einfach, dass wir dann ein starkes kollektives Handlungsproblem haben. Es ist immer schwierig für Unternehmen, solche Schritte zu machen, die dann auch für sie selbst mehr Kosten verursachen gegenüber Wettbewerbern, solange dort nicht koordiniert vorgegangen wird. Und ich glaube, im deutschen Kontext kommt das natürlich schon auch zusammen mit einer grundsätzlichen Mentalität oder Herangehensweise an wirtschaftspolitische Fragen, die sehr stark von einer bestimmten Interpretation des Ordoliberalismus geprägt ist. Wir zögern grundsätzlich, Markteingriffe zu machen, die als nicht hundertprozentig regelbasiert wahrgenommen werden. Aber gleichzeitig muss ja auch in einem Kontext klar sein, wo wir weltweit mit einem staatskapitalistisch nicht marktwirtschaftlich agierenden Akteur wie China konfrontiert sind, dass gerade auch ein regelbasierter Markt nur dann funktionieren kann, wenn eben entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Das heißt,
sind wir momentan weit entfernt.
Herr Hensing, Sie sagen also ganz klar, um hier bei den seltenen Erden unabhängiger zu werden, müsste die Regierung viel mehr, viel stärker in den Markt eingreifen und beispielsweise den Unternehmen viel mehr Vorschriften machen, beziehungsweise auch selber Geld in die Hand nehmen.
Genau, es gibt unterschiedliche Wege, das zu erreichen. Die eine Möglichkeit, zu sagen, den Unternehmen Vorschriften zu machen, klar, man könnte sagen, man macht einfach Diversifizierungsanforderungen an die Unternehmen. Man veranlasst die beispielsweise nur eine bestimmte Höchstmenge von Material aus China zu beziehen, an bestimmten Verarbeitungsstufen. Die andere Variante wäre, dass wir eben sozusagen von staatlicher Seite reingehen und beispielsweise eine Institution etablieren, die zu bestimmten Mindestpreisen oder die Garantien dafür gibt, dass das Material zu bestimmten Mindestpreisen abgenommen wird von den Zulieferern, wenn das von Industrieseite nicht passiert und dann eben das Material in Krisensituationen oder zu einem späteren Zeitpunkt dann eben wieder an die in entsprechenden Industrien weiterverkauft. Es gibt unterschiedliche Modelle, die halt auch unterschiedliche Implikationen dafür haben, wer das im ersten Schritt bezahlt, die unterschiedliche bürokratische Implikationen haben. Im Bereich der Diversifizierungsanforderungen ist das natürlich auch ein berechtigter Einwand, dass es nicht trivial ist, das in einer Art und Weise umzusetzen, die eben nicht exzessive Nachweispflichten, teilweise auch gar nicht zu führende Nachweise darüber erfordern, wo jetzt Materialien an verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette jeweils herkamen. Deshalb gibt es da also berechtigte sozusagen Diskussionen um die technische Umsetzung, aber weiterhin bleibt einfach die deutsche Diskussion viel zu stark geprägt von dieser Idee, dass doch der Privatsektor das auf irgendeine Art und Weise noch selbst lösen wird und da werden wir nicht hinkommen. Deshalb müssen wir da vorankommen.
Das Thema seltene Erden wird dann auch eine wichtige Rolle spielen nächste Woche beim G7-Treffen in Frankreich. Ganz kurz zum Schluss, was erwarten Sie da?
Also grundsätzlich haben die G7 dazu in den letzten Jahren eine sehr konstruktive Rolle gespielt. Insbesondere die Präsidentschaften von Japan und Kanada sind da hervorgehoben, wo die dem Thema viel Sichtbarkeit verliehen haben. Letztes Jahr in Kanada wurde auch ein Aktionsplan verabschiedet, wo viele sinnvolle Sachen drinstehen. Das Entscheidende ist halt tatsächlich, dass wir jetzt sozusagen von der gemeinsamen Problemanalyse in die Umsetzung kommen. Bisher war es vor allen Dingen die US-Seite, die zumindest bei diesem Thema eben auch durchaus konkrete Vorschläge vorgelegt hat, beispielsweise für so eine Form von Einkaufsclub international unter den G7, wo man sich eben einigt auf bestimmte Mindestpreise, die man gemeinsam durch eine Kombination von Maßnahmen auf den entsprechenden Märkten durchsetzen möchte. Von europäischer Seite zögert man im Moment stark in der Zusammenarbeit mit den USA, weil man eben Angst davor hat oder sich fragt, wie verlässlich sind die USA, wenn China seinerseits dann Gegenmaßnahmen ergreift, uns mit seinen Exportkontrollen unter Druck setzt etc. Aber das ist sicherlich jetzt eines der Themen, die im Zuge auch des aktuellen G7-Gipfels einfach wieder massiv vorangetrieben werden müssen. Und ich glaube, was wichtig bleibt, ist, dass wir eben gleichzeitig auch im Rahmen der G7 sozusagen den Blick nicht zu sehr nach innen richten. Also es geht eben nicht darum zu sagen, wir wollen jetzt nur Materialien aus G7-Staaten beziehen. Wir konzentrieren uns stark darauf, die Kapazitäten jeweils in den Ländern aufzubauen, sondern muss ein Konzept sein, das offen bleibt für globale Partnerschaften mit diversifizierten Zulieferern, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, wo es dann auch eben starke Möglichkeiten gibt, das mit gezielten entwicklungspolitischen Maßnahmen zu kombinieren.
Jakob Hensing war das, der Head of Political Economy am Think Tank GPPI, Global Public Policy Institute in Berlin. Herr Hensing, vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Das wirtschaftliche Problem mit den seltenen Erden und die Debatte um den Beleidigungsparagraphen 188 im Strafgesetzbuch. Das waren unsere Themen heute hier bei Der Tag. Und bei seltenen Erden, da gibt es neben politischen und ökonomischen natürlich noch so einige andere Facetten. Ökologische zum Beispiel, Recycling-Fragen auch, der ganze Technikbereich. habe ich auf dem Zettel und versuche das in einer unserer nächsten Folgen zu vertiefen. Kritik und Anregungen lesen wir wie immer gerne. Unsere E-Mail ist dertag@deutschlandfunk.de und mein Name ist Tobias Armbruster. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.